Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute bin ich mit jemandem verbunden, den man unter dem Namen Knacki Deuser kennt. Hallo Knacki.
Hallo Heiko.
Habe ich jetzt was falsch gemacht oder hätte ich Klaus Jürgen oder Klaus sagen sollen?
Ah, mein Gott. Also ich habe immer gesagt, wenn ich mich früher als Berater gehabt hätte, aber ich konnte mich damals nicht leisten, dann würde ich jetzt Philipp Leblanc heißen. Knacki Deuser kennt man, sagt auch wirklich, seit ich klein bin, jeder. Aber wenn ich mich heute vorstelle, kriegen die Leute immer kalte Füße. Dann sage ich dann immer, ja, 2 Jahre bewaffnete Steuerhinterziehung. Und dann siehst du, wie die mich angucken und sagen, wirklich, ich so, nein, das ist ein Spitzname. Deswegen sage ich mich als Klaus-Jürgen Deuser. Sie kennen mich vielleicht als Knacki Deuser, kannst aber gerne Klaus sagen. Und dann können Sie sich entscheiden, ob Sie Klaus-Jürgen oder Klaus sagen.
Okay, ich werde alles brav durchmischen. Dich kennt man als Moderator, Comedian und du hast unter anderem die Comedy-Show Nightwatch erfunden, richtig?
Genau.
Wie kam es auf die Idee, einen Waschsalon als Auftrittsbühne zu verwenden?
Wir haben doch jetzt 2 Stunden Zeit, oder? Dann kann ich das, also nein.
Ich kann gut kürzen.
Wie es da drauf kam, ganz ehrlich, ich war ja schon 15 Jahre unterwegs, also ich mache das ja nur wirklich sehr, sehr lange. Und es gibt immer Punkte in meinem Leben, wo ich entweder nicht weiter wusste, weil ich dachte, was machst du denn als nächstes? Oder ich hatte eine Idee und dann hat das irgendwie keiner gewollt und dann habe ich es selber in die Hand genommen. Und ich fand Stand-up ziemlich cool. Ich wollte es von den klassischen Theatern etablieren und dann bin ich auf die Suche gekommen und einer von den 4 Orten war ein Waschsalon. Das war dann schon ein bisschen kleinere Geschichte und da haben wir es dann begonnen und dann haben wir gemerkt, was für ein genialer Ort das war. Also das habe ich tatsächlich erst danach gemerkt.
Was war an dem Ort genial? Weil normalerweise verbindet man ja mit einem Waschsalon, ich habe jetzt nicht mehr so, also die aktive Erfahrung mit einem Waschsalon ist schon so ein bisschen her, aber man verbindet damit ja vielleicht Gerüche, die nicht so hundertprozentig angenehm sind. Manchmal sind sie sehr angenehm, manchmal nicht, aber man verbindet auch einen gewissen Geräuschpegel, oder?
Das stimmt, das war tatsächlich eines der größten Probleme. Also ein Waschsalon steht für einen kommunikativen Ort und de facto war das überhaupt gar nicht so. Also der Waschsalon hat ein viel besseres Image, als er es in Wahrheit hat. In Wahrheit sind da nur 3 oder 4 Leute und die sind meistens auch gar nicht so gut drauf. Aber man kannte es damals in der Zeit aus vielen Filmen und Projekten, mein kleiner Waschsalon, dass der Waschsalon der hatte so ein sympathische, urbanes Flair. Und er hat sich, sage ich mal, aus dem klassischen deutschen Kleinkunsttheatern abgehoben. Also wir haben tatsächlich Stand-up emanzipiert, weil wir es aus den Kleinkunsttheatern rausgeholt haben. Das haben wir später erst gemerkt, dass das einer der ganz großen Effekte waren, die wir ausgelöst haben. Aber dieser Waschsalon war inmitten von Köln, wo es sonst kein Theater gibt. Es hatte eine große Schaufensterscheibe. Wir waren sehr öffentlich. Das war tatsächlich auch am Anfang einer der großen Gags, dass immer wieder Leute dran vorbeigegangen sind. Und wir haben so einen USP erschaffen, der uns, sage ich mal, im Verkauf enorm geholfen hat.
Also ich kenne irgendwie, und damit geht auch eine positive Aufladung einher mit dem gleichnamigen Song von Wolfgang Niedeken.
Ja genau, und die haben in dem Waschsalon, wo wir aufgezeichnet haben, die Präsentation dieses Lieds gemacht. Das habe ich aber später erst erfahren.
Okay.
Also die haben in Köln in diesem Waschsalon tatsächlich dieses Lied präsentiert.
Bevor wir in unterschiedliche Fragen zu Themen wie Präsentation und so weiter einsteigen, sei nochmal der Hinweis gestattet, dass all die Dinge, die wir jetzt hier besprechen, nochmal vertieft in deinem aktuellen Buch, was das Stage Hacks heißt, nachgelesen werden können. Und die erste Frage, die mich interessiert, hast du eigentlich noch Lampenfieber vor Auftritten? Die größer sind als vor 10 Personen?
Jein. Also sage ich mal so, ich habe eher bei Auftritten, wo wenige Leute sitzen, Lampenfieber. Ich finde das viel schwieriger, vor 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leuten zu spielen, als vor 500. Weil dann entsteht so ein, einfach so ein Masseneffekt, der, wenn du die einmal dann hast, das ist viel einfacher. Also, das ist oft so eine Frage, boah, das sind dann so viele und dann wirst du so nervös und ich denke mir, nee, das ist eigentlich einfacher, weil dann sitzen die da unten schon mit so einem Gefühl, so einem Erfolgsgefühl, boah, das ist voll, wir haben die richtige Entscheidung getroffen, guck mal, da sind so viele andere, da muss der doch gut sein. Also dir schwingt so viel mehr positive Energie entgegen, wenn der Raum groß ist, als wenn es klein ist. Da wirst du viel, viel, viel mehr beobachtet. Aber zurück zu der Frage, ich bin immer mal wieder noch nervös, bei weitem nicht mehr so wie früher. Also Lampenfieber hat in meinen Augen unfassbar viel mit Erfahrung und Spielen zu tun und du baust das dann auch mal ab. Heutzutage ist es so, dass es manchmal dann kommt und dann bin ich gar nicht mehr so drauf vorbereitet wie früher. Weil früher wusste ich, dass ich gleich Lampenfieber habe und heute ist es manchmal da und dann denke ich so, wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Ja.
Und was machst du, wenn du das, oder was sind deine Empfehlungen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, mein Gott, ich habe Lampenfieber, es schüttelt mich in einem fort?
Also, ich weiß, das ist eine ganz, ganz schwere Frage oder es ist auch nicht einfach zu beantworten. Ich mache es mal ganz brutal. Es spielt keine Rolle, ob du Lampenfieber hast. Du hast zu funktionieren. Das ist einfach der professionelle Ansatz. Wenn du als Profi wirklich arbeiten willst und auch wenn du an der Uni oder irgendwo was präsentieren willst, du musst lernen, mit dem Lampenfieber zu funktionieren. Das hilft am allermeisten, weil du hast das Lampenfieber. Statt jetzt irgendwie 3 Tage oder 2 Jahre an deiner inneren Ausgeglichenheit zu arbeiten, hilft es, es einfach zu machen. Das heißt, du musst oder du solltest vielleicht einfach doppelt so viel lernen und dich vor allen Dingen auf die Anfänge konzentrieren. Weil wenn du erstmal 1 Minute überstanden hast, dann baut sich das ganz von alleine ab. Du kommst in den Flow, in den Tunnel, du fängst an zu vergessen, wer da sitzt, beziehungsweise du kriegst sofort eine positive Rückmeldung. Das heißt, du musst das Lampenfieber als ein notwendiges Übel erstmal anerkennen. Es gehört einfach dazu. So, und dann kannst du schon das erste Mal ein bisschen drüber lachen, auch über die Absurdität, dass du hier irgendwo stehst und du machst dir quasi fast in die Hose und überleg mal, in welchem Stellenwert es bei dem Chaos dieser Welt hat. Das ist nicht so groß. Also Humor, Eigenhumor ist ein ganz großes Hilfsmittel. Und dann tatsächlich ganz klassisch tief atmen, ein bisschen ins Meditieren, einfach eine tiefe Atmung zu gehen. Wobei diese ganzen Atemübungen dann immer toll sind, wenn du kannst ja zählen, 4 Sekunden einatmen, dann halten, dann noch mal 1 Sekunde einatmen, dann 6 Sekunden ausatmen. Und der Trick ist, dass du oft so mit dem Zählen beschäftigt bist, dass du den Rest vergisst.
Du
Und
sagtest
der
eben,
allerletzte Tipp ist Lächeln.
dass du raten würdest, mehr Zeit ins Lernen zu investieren. So habe ich es auf alle Fälle verstanden. Was meinst du damit genau?
Naja, ich kenne genügend Menschen, die den Text nicht viermal vorher vorgetragen haben, die ihn manchmal noch nicht mal richtig gelesen haben, weil sie keine Zeit hatten oder so nervös waren und mit der Nervosität beschäftigt waren. Aber das Geheimnis für einen guten Auftritt ist Proben. Und das Proben ist manchmal schwerer als der eigentliche Auftritt, weil das hast du noch weniger gelernt. Also ich habe in meinem Buch tatsächlich ein ganzes Kapitel nur über Proben. Wie sehen Probenprozesse aus? Weil selbst wir, als ich früher angefangen habe, wir konnten uns auf der Bühne unfassbar ausleben und wussten manchmal nicht, wie man etwas probt. Weil man sich da schämt oder doof vorkommt, weil man das alleine irgendwo erzählen soll. Aber es gibt nichts, was dein Lampenfieber so abbaut, als wirklich ein gut gelernter Text.
Wie viel ist denn von so einem Text normalerweise gelernt von einem Profi und wie viel ist spontan? Wenn ich mir irgendwie einen Comedian, einen Profi
Also,
auf einer Bühne anschaue.
ja. Also ich würde mal sagen, je besser die sind, umso weniger wird improvisiert. du schaffst gewisse Fenster der Freiheit. Also wenn du zum Beispiel, modern heißt das Crowdworking, früher war es Publikumsanimation, du sprichst mit deinen Gästen. Wenn du mit deinen Gästen, deinem Zuschauer sprichst, dann weißt du natürlich nicht genau, was gleich passiert. Aber du hast die Fragen vorbereitet und wenn du das dritte oder vierte Mal machst, dann kommt in 95% der Fällen immer dieselbe Antwort. Und so kannst du sofort reagieren und du wirkst enorm spontan. Ich früher bei Nightwatch, ich war tatsächlich, also ich, du musst mal aufpassen, ich war einer derjenigen, der tatsächlich immer mal improvisiert hat, weil ich einfach gar nicht dazu kam, jedes Mal einen kompletten Monolog zu schreiben. Das heißt, ich habe wirklich ganz oft mit Bullet Points gearbeitet, mit einer Struktur, aber die Gags musstest du runterschreiben. Aber wenn du ein richtiges Programm spielst, also wenn du richtig gut bist, schreibst du alles. Und dann improvisierst du vielleicht beim Auftritt 5-10% und davon bleibt dann vielleicht die Hälfte und so baust du neue Bits. Aber letztendlich ist die Improvisation ein Bruchteil vom geschriebenen Text.
Wie gehst du eigentlich mit Leuten im Publikum um? Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass das vielleicht nicht so ganz viele Leute sind. Da gibt es ein oder zwei Gäste, die in der ersten oder zweiten Reihe sitzen und die sagen, finde ich überhaupt nicht lustig. Verschränkt mal meine Arme vor der Brust und der soll mich jetzt mal hier bespaßen. Vielleicht weiß der oder diejenige auch noch gar nicht, wer du bist, weil er oder sie mitgeschleppt wurde. Wie gehst du mit solchen Leuten um? Lässt du sie einfach da, wo sie sind, nämlich eine Minderheit, oder sind sie eine besondere Herausforderung für dich?
Also erstmal rein intuitiv sehen wir diese Leute viel deutlicher als Leute, die Spaß haben. Da gibt es viele psychologische Studien, die dann sagen, so negative Botschaften haben etwa 3-mal so eine starke Anziehungskraft oder Wirkung als eine positive. Es hilft schon mal, das sich zu verinnerlichen auf einer rationalen Ebene und zu sagen, nimm das mal nicht ganz so ernst. Ich habe früher immer mit der Gaußschen Verteilungskurve der Glocke gearbeitet und habe gesagt, egal wie viele Leute das sind, es gibt immer extreme Ränder. Also es gibt immer Leute, die im Verhältnis zur großen Masse besser drauf sind und ein paar, die schlechter drauf sind. Und du musst dich auf die Masse konzentrieren und du kannst die Leute, die gut drauf sind, als Stimmungsaufheller benutzen. Und die, die schlecht drauf sind, solltest du ignorieren, außer sie werden, sage ich mal, zu Opinion-Leadern, also dass sie reinrufen oder Sachen aufgreifen. Und selbst dann musst du, sage ich mal, gucken, kriegen das überhaupt alle mit oder kriegst nur du das vorne mit? Weil oft sitzen die wirklich ganz vorne, entweder weil sie es drauf anlegen oder sie sind schlecht drauf, weil sie keinen anderen Platz gekriegt haben und jetzt fühlen sie sich selber unter Druck. Das heißt, am Anfang schweige ich oder spiele ich das einfach weg. Dann checke ich, kriegen das die anderen mit? Wenn die anderen das mitkriegen, muss ich irgendwas machen. Dann mache ich das einmal freundlich und dann versuche ich einmal denen aber auch mal klare Kante zu zeigen. Danach habe ich aber nicht mehr so viel Chancen. Dann muss ich wirklich, das wegmachen. Ich finde, der einfachste Trick ist wirklich erstmal Ruhe bewahren und erstmal sich den Respekt erkämpfen. Wenn du 2-3 Minuten einfach mal ruhig bleibst, freundlich bleibst und dann nicht drauf reagierst, sondern das durchspielst, dann bekommst du in der Regel die Leute. Weil die meisten, ist es ganz selten, dass Leute wirklich gemein sind. Die sind, wie du sagtest, die sind vielleicht selber nervös oder müde oder haben keine Ahnung oder dich hat wieder jemand angekündigt, bekannt aus Funk und Fernsehen, dann kennen die dich aber nicht und denken, was ist denn für ein Affe? Ja, also Anmoderationen sind ein riesengroßes Thema. Wie groß kündige ich jemanden an? Weil wenn das nicht mit dem passt, was die Zuschauer da erwarten, dann kann das schon mal auch nach hinten losgehen. Deswegen abchecken, sind die nicht so gut drauf sind, stören die auch andere? Dann musst du was reagieren. Stören sie nur dich? Weggucken.
Okay. Das, was du gerade so berichtet hast, hat was mit unterschiedlichen Auftrittsstilen ja auch zu tun. Vielleicht kannst du mal erzählen, was du genau darunter verstehst und wie du damit umgehst.
Also genau genommen, ich unterscheide erstmal zwischen 3 Funktionen. Du bist Künstler, Künstlerin, das ist tatsächlich, das ist so von der eigenen Rolle. Das heißt, es geht um dich und deine Botschaften. Du musst die Leute möglichst begeistern und gucken, dass sie Tickets kaufen. Dann bist du in einer Dienstleisterrolle, du wirst engagiert. Das ist tatsächlich ein großer Unterschied, ob du engagiert wirst für irgendetwas anderes, ein Event. Bei diesem Event geht es nicht um dich, sondern es geht um Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, um Vertrieb, um was auch immer. Du wirst geholt. Und dann gibt es auch nochmal die klassische Expertenrolle. Das heißt, du bist in der Schule, an der Uni, Teamsitzung. Da geht es darum, Wissen zu transportieren. Und wenn man das so ein bisschen einordnen kann, dann kann man auch verstehen, dass die bei der Künstlerwelt, wenn die kommen, dann mögen die dich ja. Die kommen ja, da sind vielleicht am Anfang ein paar kritisch, aber die kommen zu dir. Bist du Dienstleister, musst du dich erstmal erklären. Ja, weil die wissen ja nicht alle, was du wirklich kannst. Und bist du an der Uni, in der Schule, im Team, muss dir klar sein, die werden dich nicht feiern, aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, Wissen zu transportieren. Mhm. Und dann sollte man noch, um einen Schritt weiter zu gehen, weil das haben wir viel häufiger, zwischen der Moderation und der Präsentation unterscheiden. Mhm. Wir reden oft, das sind doch nur so die Moderatoren, die große Moderatorin, die große Sendung oder Shows moderieren. Wir sind aber in dieser moderativen Funktion viel, viel, viel häufiger, als wir glauben. Mhm. Also bist du Trainer oder Trainerin oder bist du in deinem eigenen Unternehmen, dann bist du ganz häufig in der Gastgeberin-Rolle. Was heißt, du musst erstmal alle begrüßen, heranholen, erklären, was passiert. Und dann kann es sein, dass du in diese Präsentationsrolle gehst. Das heißt, du kannst eben auch beide Rollen einnehmen. In der Präsentation ist es bei der Präsentation, wenn ich präsentiere, sage ich mal so, dann ist es mir schon wichtig, dass man mir zuhört und dass ich entsprechend eingeführt bin, dass meine Expertise geklärt ist, damit ich jetzt erzählen kann. Wenn ich moderiere, stört es mich nicht so, wenn die Leute noch reden, weil es ist mein Job, die Leute einzufangen. Ja, ich sage mal, Moderator, Moderatoren ist wie der Host, die Gastgeberin auf einer Party. Da bist du ja auch dafür zuständig, am Anfang die alle mal an der Türe abzuholen. Dann sagst du denen, wo es was zu trinken gibt, wo die Toilette ist. Dann läuft die Musik und wenn es dann perfekt läuft, braucht dich kein Mensch mehr. Du hast aber die ganze Zeit anwesend zu sein wie Feuerwehrmann, weil wenn was schief geht.
Und so wie nett muss ich denn als Moderator sein? Weil es gibt ja dann auch die Leute, die trotzdem ständig weiter quasseln, obwohl ich gerade was Wichtiges zu erzählen habe.
Naja, wenn ich als Moderator das mache, stürzt es mich nicht. Dann ist es mein Job, die eben denen das zu erklären. Wenn ich präsentiere, dann möchte ich, dass man mir zuhört. So, und dann entweder habe ich vorher als Moderator oder Moderatorin meinen Job nicht richtig gemacht oder ich muss nochmal rausgehen und denen ein Zeichen geben, wie es funktioniert. Ich meine, wenn die Leute reden, weil dein Vortrag hinterher nicht gut ist, dann muss man damit auch leben. Ja, Pech, dann muss man halt einen besseren Vortrag machen. Aber ich finde, Leute, die gut moderieren, schaffen es, unruhige Räume eben langsam zu holen, ohne das einfach so mit dem dicken hier mit dem Zeigefinger zu machen. Weil wenn ich auf die Bühne gehe, auch bei großen Veranstaltungen und moderiere, dann sage ich so, hallo, ach, und sag oft auch, machen Sie sich mal keinen Stress, müssen ja gerade noch das Gespräch beenden oder die Visitenkarte abgeben und dann suchen Sie Ihren Platz so ein bisschen. Das kriegen wir schon hin, da bin ich ganz entspannt. Dann manchmal gehe ich nochmal zurück, sagen, wissen Sie was, ich komme nochmal gerade auf, gehe aber nur so zwei Schritte zurück und mache, als ob ich aufgehe, dann lachen die schon. Sage ich so, dann stelle ich mich vor, wer ich bin. Ich bin dafür da, dass das alles hier heute zu strukturieren und wir haben ja heute ganz viele Speaker, Speakerinnen oder Leute aus dem Unternehmen, die Dinge vorstellen. Das heißt, wenn Sie mal Luft holen wollen oder Sie müssen mal raus, dann können Sie das gerne machen bei mir und gucken mal, dass wir einfach denen, die hier gleich stehen, ein bisschen die Aufmerksamkeit stehen, weil man ist ja auch nervös und man ist ja angespannt. Wir haben ja alle ein Ziel. Ich thematisiere tatsächlich die Situationen häufig, um die Leute mitzunehmen, um denen einfach zu erzählen, was hier wirklich passiert, auch wer in welcher Gefühlswallung ist, aber nicht auf Mitleid zu gehen. So kriege ich die Leute eigentlich immer sehr gut in den Griff. Weil ich weiß, ich als in der Moderationsrolle muss arbeiten. Wenn ich einen Vortrag halte, hätte ich es gerne, dass das jemand anderes für mich macht. Mhm. Also ich bin schon öfters in die Falle getappt, da haben die mich engagiert für einen Vortrag und haben gesagt, und ich habe gefragt, wie machen wir das mit der Ankündigung? Ach, Herr Deuser, das ist doch Ihr Job, das können Sie doch selber. Und ich so, ach nee, es wäre mir eigentlich ganz lieb, wenn es jemand anderes machen würde, nur damit die Rolle getrennt ist, damit es klar ist, dass ich jetzt komme und was erzähle und nicht ich diese Arbeit machen muss. Weil das ist nicht einfach, mit den Leuten so zu quatschen und plötzlich als seriöse, ernsthafte Person dazustehen, weil ein Moderator wird anders wahrgenommen.
Lass uns doch noch mal bitte einen Schritt weitergehen und lass uns über das Thema reden, wenn du dann etwas erzählst. Was macht dann eine gute Geschichte aus, die das Publikum auch mitnimmt? Also das Thema Storytelling ist ja immer noch, glaube ich, ganz wichtig. Und ich hatte mal einen Auftritt gesehen von einem Mannheimer Prof, der auch da erzählt hat, wie ein Mannheimer Prof, nämlich hinter seinem Pult stehend und vollgeschriebene Charts abgelesen hat. Und dann kam ein anderer Typ an, der ins Publikum gegangen ist, der viele bunte Bilder gezeigt hat. Das war inhaltlich genauso wenig gut, aber es war einfach eine unglaublich gute Zeit, die er dem Publikum gewidmet hat, sozusagen. Und das fand ich total toll. Also auch diese Gegensätze zu sehen.
Ja. Ich bin immer der Meinung, Content ist King oder Queen oder LGBTQ, was auch immer. Also du musst vom Content ausgehen. Wenn du deinen Mitarbeitern erzählst, dass sie ab morgen das Doppelte an Gehalt bekommen und dafür nur noch einen Tag arbeiten müssen, dann kannst du so viel nuscheln, wie du willst und so viel ablesen, wie du willst und auf dem Kopf oder mit dem Rücken zu denen stehen und die werden dich feiern. Also das ist schon immer davon abhängig, was man auch erzählt.
Gut, ja, aber also solche Geschichten, die gibt es ja nicht so oft.
Nein, gibt es ja auch nicht. Aber nur, dass man sich das klar macht. Also man muss sich immer klar machen, du musst schon vom Content ausgehen und vom Content überlegen, wie bringe ich den rüber. Etwas abzulesen ist vollkommen legitim. Ich kannte früher auch, ja, also diese ganzen Strömungen, wir müssen das alles ohne PowerPoint machen. Und ich habe immer gedacht, nee, müssen wir nicht. Ich kann ein Stand-Up-Programm 1,5 Stunden ohne PowerPoint machen, aber oft hilft mir auch eine PowerPoint, die ich richtig einsetze, mit den richtigen lustigen Bildern. Also der Beginn einer guten Story ist der Content. So, das muss man sich immer klar machen. Ohne Content brauche ich auch nicht gerade stehen. Storytelling im klassischen Sinne, eine Story ist letztendlich die Geschichte, die uns erzählt, wie irgendetwas, was passiert ist. Dann kommt oft die persönliche Auflösung, was habe ich daraus gelernt? Und eine gute Story bringt dann nochmal eine Weisheit mit sich. Also, das habe ich gelernt. Mein schlechtester Auftritt, typisches Beispiel, an der Uni ging alles. Und da habe ich mich am Ende eben noch so ein bisschen gerettet. So, weil ich tatsächlich dann auch mal ehrlich wurde oder charmant wurde oder die Wahrheit gesagt habe. So, was habe ich daraus gelernt? In Wahrheit habe ich gelernt, also es hilft schon, wenn man sich vorbereitet. Und das möchte ich Ihnen einfach mitgeben. Ja, nutzen Sie schlechte Auftritte, lernen Sie aber vor allen Dingen daraus. Aber das Geheimnis, wie man mit schlechten Auftritten umgeht, ist, dass man erst gar nicht einen schlechten Auftritt abliefert. Also Storytelling ist eigentlich Story, die persönliche Erkenntnis und die Weisheit, die man dann an die anderen Leute weitergibt. Solche Strukturierung hilft dir, die Sachen erstmal auch strukturiert aufzubauen. So. Und dann kommen die ganzen formalen Sachen dazu. Formal ist ein Vortrag immer gleich aufgebaut. Anfang, Hauptteil, Schlussteil. Das klingt so doof, aber so ist es. Es geht genau genommen um die magische erste Minute. Den Anfang, wie hole ich mein Publikum ab? Also am Anfang geht es wirklich um das Publikum, um meinen Vortrag maßgeschneidert anzupassen. Dann kommt mein eigentlicher Teil, den ich drauf haben muss. Da musst du was zu erzählen haben und dann musst du noch lernen, den Sack zuzumachen. Weil auch da kann man noch ein paar Fehler machen, dass man 5 Botschaften setzt statt einer, dass man auf den Punkt kommt. Aber ich versuche mal den Leuten zu zeigen, das ist nicht so kompliziert, wie ihr oft denkt. Ihr müsst die Prozesse und die Strukturen erkennen und dann könnt ihr euch auf jedes einzelne Gewerk nach und nach draufsetzen. Und ihr überlegt erst, was eure Stärken sind, eine gute Geschichte. Ich kann die gut frei erzählen. Ich kann nicht so gut frei erzählen. Dann überlege ich, was kannst du ablesen? Aber du kannst auch, wenn du die Geschichte ablest, doch am Anfang wohl Hallo und guten Tag, ohne aufs Blatt zu gucken, sagen. Und dann sagen die oft, ach ja, und das hilft schon ganz viel. Wenn ihr am Anfang
ich
einfach mal ein...
Ich habe mal so ein Medientraining mitgemacht vor ganz, ganz langer oder vor vielen Jahren. Und es war total merkwürdig, weil da ist eine Kamera mitgelaufen. Und ich fand mich eigentlich so ganz gut. Aber als dieses scheiß rote Licht anging, da war ich weggeschossen. Es ging nichts mehr und das war irgendwie so gut. Also beides ist natürlich nicht gut, das zu erleben, aber es war auch gut zu erleben, dass das, wie es funktioniert.
Live und Kamera sind ja zwei Medaillen dieses Auftretens. So, wenn du mit einer Kamera arbeitest, was ich tatsächlich auch erstmal schwerer finde, als live zu spielen. Ja, nochmal, du hast ganz viele kleine Gewerke. Ja, das habe ich auch in dem Buch bei mir, die Stagechecks, bin ich tatsächlich so ein bisschen durchgegangen. Gestik, Mimik, Blickkontakt, Positionierung, Kameraarbeit. Aber der Punkt ist immer, du solltest dich schon auf deine Botschaft konzentrieren und möglichst viel Glaubwürdigkeit aus dir rausholen und dann auf der anderen Seite immer wissen, für wen spiele ich. Ich spiele nicht für mich, ich spiele für ein Publikum. Und wenn du mit einer Kamera spielst, hilft es, dass du dir diese Kamera personalisierst. Also je persönlicher so eine Kamera wird, ja, dass das nicht eine Maschine ist, sondern im Prinzip, da ist jemand dahinter und du stellst dir das vor, wen du persönlich ansprichst, dann spürst du, wie du ins Lächeln kommst. Oder das rote Licht geht an und das Erste, was du machst, ist Lächeln. Also dieses Lächeln ist ein ganz mechanischer Trick, aus der Nervosität in die Glaubwürdigkeit zu kriegen. Mhm. Vorher lächeln, warten und dann dieses rote Licht als Freund oder Freundin sehen. Und das muss man einfach mal ein paar Mal proben. Das geht eben 2-3 Mal schief. So ist das. Aber das ist, wenn du professionell arbeitest, geht es eben nicht um einen Auftritt. Es geht darum, dass du das häufiger machst. Und oft proben die Leute zu wenig und deswegen brauchen sie viele Auftritte, bis sie es gelernt haben. Aber es ist ganz viel Üben.
Klaus, das war doch ein wunderbarer Schlusssatz. Es ist ganz viel Üben. Was soll danach noch kommen? Und ich bedanke mich für deine Gedanken und für deinen Input.
Gerne. Das hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Und ich auch. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.